dann möchtest.
Ja. Ja, vielleicht sage ich ganz kurz was zu mir, weil nicht alle kennen mich ja. Also mein Name ist Siegfried Müller-Meige, ich bin Ökonom von Haus aus und habe meine berufliche Zeit überwiegend im Ausland, im entwicklungspolitischen Ausland verbracht, überwiegend in Afrika, aber auch in Asien. Ja, und ansonsten bin ich bei ATAC Frankfurt im Co-Kreis seit neuestem und ansonsten in der Arbeitsgruppe Weltwirtschaft und Finanzmärkte. Ja, zu dem Leitfaden gab es ja in den letzten Tagen ein paar kritische Anmerkungen. Ich halte mich aber logischerweise trotzdem daran, habe die Reihenfolge etwas umgeändert. Ihr seht ja die ökonomische Sicht der Dinge, die ist jetzt an erster Stelle und die wird auch ungefähr, naja, knapp fast 50% des ganzen Beitrages in Anspruch nehmen. Ich verstehe das so, dass, also es wurde ja auch kritisiert, dass der Leitfaden relativ theoretisch sei. Ich verstehe das so, dass wir vielleicht da nicht schwerpunktmäßig über das, was ich jetzt vortrage, was also meinetwegen, glaube ich, nicht so ganz theoretisch ist, aber dass nachher das eigentlich nur eine Grundlage für die praktische oder aktionsorientierte Diskussion im Anschluss an das Referat ist, dass es also bei mir nur darum geht, so einen aktuellen Stand irgendwie herzustellen oder eine Grundlage für diese Diskussion herzustellen. Ja, zur ökonomischen Sicht, hier geht es mir vor allen Dingen um die Frage, welche Bedeutung Staatsschulden in der Schuldenkrise heute haben oder anders gefragt, ob da oder welche neoliberale Logik hinter diesen Schulden steht. Nun hat vor zwei Tagen der Peter ja noch auf den Artikel von Rick Wolf hingewiesen. Für Wolf sind Staatsschulden, ich weiß nicht, ob es alle gelesen haben, eine ganz normale Erscheinung des Kapitalismus und ein Instrument der gesellschaftlichen Umverteilung, also von Arbeit zu Kapital oder von unten nach oben. Und das ist ganz sicherlich richtig, da ist erstmal nichts weiter zu kommentieren. Allerdings, und das wäre die Einschränkung, Wolf bezieht sich da explizit nur auf den heutigen Kapitalismus und ich vermute, dass er damit den neoliberalen Kapitalismus meint. Und genau das sehe ich etwas anders. Denn für die heutige, also neoliberale Politik, für die oder durch neoliberale Politik verursachte Dimension der Verschuldung und ihre politische Instrumentalisierung, die wir jetzt gerade in Griechenland miterlebt haben, ist meines Erachtens diese grundsätzlich richtige Entscheidung für den Kapitalismus schlechthin nicht mehr hinreichend. Also da kommen noch ein paar andere Momente dazu und dazu will ich mich dann jetzt auch äußern. Vermutlich stimmen wir alle ja darin überein, dass das neoliberale Kapital grundlegende Logik des Kapitals ebenfalls befolgt, also maximale grenzenlose Selbstverwertung und Akkumulation. Dennoch gibt es einige neoliberale Besonderheiten, auf zwei möchte ich näher eingehen. Da ist zunächst, dass die neoliberale Politik eine radikale Ausdehnung der Warenwirtschaft betreibt, Kommodifizierung als Stichwort, und damit verbunden eine extreme Ausdehnung der Märkte, also Regulierung durch Märkte. Und zwar nicht nur Regulierung der Wirtschaft, vielmehr wird die Wirtschaft selbst permanent ausgedehnt und dadurch werden also immer mehr allgemeine gesellschaftliche Bereiche diesen Märkten oder der Regulierung durch die Märkte untergeordnet. Diese Politik wurde sowohl in den sogenannten Entwicklungs- und Schwellenländern, aber eben auch, wie wir zumindest seit einiger Zeit erleben dürfen, also spätestens seit 2008 auch in industrialisierten Ländern angewendet. Und sie basiert da im Wesentlichen auf drei Methoden. Das ist einmal die Privatisierung. Dadurch wird dem Kapital und seiner Verwertungslogik Zugriff auf viel mehr gesellschaftliche Bereiche ermöglicht. Stichworte dazu sind wieder Bildung, Gesundheit, Wasser, Energie, soziale Sicherungssysteme, Renten und so weiter und so fort. Eine zweite Methode ist die Deregulierung. Davon betroffen sind insbesondere oder waren die Finanzmärkte und die Arbeitswelt, also Arbeitsmärkte und so weiter, aber auch andere Märkte. Und schließlich die Liberalisierung, die darauf abzielt, eine radikale Öffnung von ökonomischen und gesellschaftlichen Bereichen, die bisher noch einigermaßen vor Märkten geschützt waren. Instrumente dazu sind eben die Verschuldung, die ja heute Hauptthema ist, und Strukturanpassungsprogramme, so hat man die Dinger zumindest genannt in Entwicklungs- und Schwellenländern. Hier ist ein Memorandum of Understanding oder sowas. Und natürlich auch die Handels- und Investorenschutzabkommen sind solche Instrumente zur Durchsetzung der Liberalisierung. Befördert und beschleunigt wurde dieser Siegeszug der neoliberalen Politik durch die Implosion der realsozialistischen Länder in den Anfang der 90er Jahre. Der zweite Punkt, auf den ich eingehen möchte, ist die extreme Anhäufung und Konzentration des gesellschaftlichen Reichtums, also insbesondere Finanzkapital in Form von Geldvermögen. Die realwirtschaftliche Grundlage für diese gewaltige Umverteilung auf primärer und nachgelagerten Ebene, auf die hat ja der Artikel, den ich anfangs erwähnt habe und auf den Peter hingewiesen hat, der Rick Wolf hinreichend hingewiesen. Verstärkt wird diese Anhäufung durch bedeutende Produktivitätsschübe, die vor allen Dingen in den letzten Jahrzehnten, also etwa seit den 70er Jahren, auch die Produktiv-Arbeitswelt grundlegend verändert haben. Aber, und das ist eben vielleicht wirklich ein neues Element, der Finanzsektor selbst trägt mit seinen Produkten in Anführungszeichen auch zur Anhäufung, zur Vermehrung der Geldvermögen und des Finanzkapitals bei. Damit erzeugt er neben den Ansprüchen auf Zinsen, also den unmittelbaren Ansprüchen, auch Ansprüche auf zukünftige Werte, also was überhaupt noch nicht produziert ist, was erst in Zukunft produziert werden soll. Und das in einer Dimension, in der wir alle wissen, dass sie niemals befriedigt werden kann. Dass es diese Dimension, diese Ausdehnung des Finanzsektors gibt, das sehen wir daran, dass das Volumen der Finanzmärkte, das Volumen des realen Produktionsvermögens, das es gibt in der Welt, um ein Vielfaches übersteigt, wenn ich richtig die Zahl jetzt im Kopf habe, ist es etwa global das Dreifache. Wichtige Ergebnisse dieser Prozesse sind zum einen, dass die effektive Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen auf der einen Seite und das tatsächliche oder potenzielle Angebot an Produkten, die hergestellt werden könnten, immer weiter auseinander driften. Als Nebenbemerkung dazu, mir ist natürlich auch klar, dass unter Marktverhältnissen die Nachfrage auf den Märkten nicht mit den tatsächlichen Bedürfnissen der Menschen übereinstimmt. Dazu müsste man dann einiges zur Kaufkraft und deren extreme ungleiche Verteilung unter den Menschen sagen oder eben auch zur groben Verzerrung der Bedürfnisstrukturen, Stichwort Werbung und Ähnliches im Kapitalismus. Ein zweites Ergebnis ist, dass diese Diskrepanz zwischen Angebot und Nachfrage verstärkt wiederum die Diskrepanz zwischen Geld- oder Kapitalangebot und den Anlage- und Verwertungsmöglichkeiten. Und das wirkt natürlich auch umgekehrt. Das heißt, diese Diskrepanz schaukelt sich gegenseitig hoch. Ja, damit nun zu der Frage, welche Bedeutung haben denn nun die Schulden im neoliberalen System? Die großen privaten und Vorvermögen brauchen Verwertungsmöglichkeiten, die es aber in der sogenannten Realwirtschaft nicht mehr und vermutlich auch nie wieder geben wird. Das heißt, diese großen Vermögen werden ja nicht deswegen angehäuft, damit man besser leben kann, damit man mehr konsumieren kann. Dazu war ein ganz interessantes Interview von der Frau Kladden, letztens im Spiegel, ich habe es zwar nicht gelesen, aber habe darüber gelesen, dass sie ja sagt, dass man das natürlich nicht, irgendwann hat man genug Häuser und genug Wohnungen, genug Autos und von allem genug und da muss man sich eben überlegen, wie man das verwertet, denn das ist ja der eigentliche Zweck dieser Akkumulation. Um diesen Widerspruch zu lösen, gibt es im Prinzip drei Möglichkeiten. Private Verschuldung, also Verschuldung durch Konsumenten. Diese private Verschuldung ist aber für diese riesigen Vermögen, über die wir sprechen, keine wirkliche Lösung. Und sie bietet außerdem auch keine hinreichende oder ausreichende Sicherheit für die Vermögensbesitzer. Dazu kommt, dass in den USA diese private Verschuldung ja auch bewusst dazu eingesetzt wurde, um Reallohnsenkungen quasi zu kompensieren, was natürlich, wie die Krise gezeigt hat, schief gehen musste. Eine zweite Möglichkeit sind, dass kapitalistische Unternehmen sich verschulden, dass die also diese dieses akkumulierte Finanzkapital aufnehmen. Zumindest die Größeren unter ihnen sind inzwischen selbst mit ihren riesigen Gewinnen an den Finanzmärkten. Das heißt also, auch da gibt es im Grunde genommen keine Möglichkeit, diese Geldvermögen anzulegen. Man denkt ja nur, Autoindustrie beispielsweise, die ist ohne Banken, die den Kauf auch gleich finanzieren, praktisch gar nicht mehr denkbar. Ja, dann bleibt als Drittes eben nur noch der Staat oder der öffentliche Sektor, der heute etwa 20% der globalen Finanzinvestitionen auf sich vereinigt. Anzumerken ist, dass dieser Anteil von 2005 bis 2014, also in den letzten 10 Jahren, auf das 2,5-fache, also um 250% gestiegen ist. Also erheblich mehr als die Verschuldung aller anderen Akteure auf den Kapitalmärkten. Aber seine Bedeutung nimmt nicht nur wegen der Krise, die ja in diese Zeit fällt, und seiner relativ hohen Sicherheit. Bisher galten ja, oder eigentlich immer noch gelten ja, Staatsverschuldungen als absolut sicher, weil der Staat natürlich immer im Prinzip immer zahlungsfähig ist, zumindest wenn die Nationalbank Geld drucken darf. Sondern sie ist auch notwendig, weil diese Vermögen eben enorm steigen und die anderen Sektoren oder anderen Nachfrager am Kapitalmarkt diese Unmengen einfach nicht mehr aufnehmen können, also zumindest nicht profitabel. Das neoliberale System ist bei der Vermehrung und Konzentration von Reichtum sehr erfolgreich, aber bei der Sicherung und Verwertung dieser Reichtümer gibt es große Probleme, die ich ja schon angedeutet habe. Deshalb sind Schulden und vor allem Staatsschulden geradezu systemnotwendig. Deshalb wäre die Umsetzung der schwäbischen Hausfrauenlogik geradezu systemgefährdend. Denn würden die Staaten tatsächlich ihre ganzen Schulden zurückzahlen, dann hätten die Superreichen, aber leider eben auch Pensionsfonds, die ja dank der neoliberalen Privatisierung gewaltig angewachsen sind, diese Geldvermögensbesitzer hätten also gewaltige Probleme bei der Verwertung ihrer Vermögen. Ohne zunehmende Schulden käme die neoliberale Kapitallogik sehr schnell an ihre Grenzen. Die schwäbische Hausfrau dient also offensichtlich nur zur Verwirrung. Allerdings, und das ist, glaube ich, für uns auch ganz wichtig, ist das Alltagsbewusstsein und die Alltagsmoral zumindest der meisten Deutschen von genau dieser Hausfrauenlogik geprägt. Und das ist ein nicht ganz unerhebliches Problem für uns, zumindest für die Öffentlichkeitsarbeit. Tatsächlich, also im Gegensatz zu dieser Hausfrauenlogik, geht es im neoliberalen System um etwas ganz anderes. Um den Reichtum der Reichen über Primärverteilung oder sekundäre oder tertiäre Umverteilungen zu mehren und zu verwerten und diesen Reichtum zu sichern, muss der Staat Steuereinnahmen aus Vermögen reduzieren. Und er muss B, seine notwendigen Ausgaben durch Massensteuern und eben auch durch Verschuldung finanzieren. Es geht also nicht um Schulden an sich, vielmehr müssen die Schulden sogar mit dem zunehmenden Reichtum sogar ansteigen. Tatsächlich geht es um die Bedienung der Schulden, also um Zinsen und Zinseszinsen. Und diese Rendite, sprich Verwertung, muss der Staat dadurch sichern, dass er der einfachen Bevölkerung eben seine Austeritätspolitik aufdrückt und sie damit auspresst. Man könnte sagen, dass unter neoliberalen Bedingungen die unvermittelte Ausbeutung durch staatliche Politik im Vergleich zur direkten Ausbeutung im Arbeitsprozess immer wichtiger wird. Was kein Widerspruch dazu ist, dass der tatsächliche Mehrwert natürlich nur, zumindest nach linker Auffassung, im Arbeitsprozess erzeugt wird. In Griechenland wurde gezeigt, dass die Verschuldung und das Währungssystem aus Euro- und EZB-Regeln die entscheidenden Daumenschrauben zur Erpressung für neoliberale Ziele sind. Zusammenfassend, dieser ganze Komplex der ökonomischen Sicht der Dinge: die neoliberale Verschuldungspolitik dient nicht nur der Umverteilung, wie das eben Wolf in dem eingangs erwähnten Artikel von Wolf beschrieben wird, und der Förderung von Wirtschaftswachstum, wie es zum Beispiel Stützle, Kaufmann von der Rosa-Luxemburg-Stiftung und viele andere sagen, sondern sie dient auch, und meines Erachtens vor allem, der Verwertung des überakkumulierten Kapitals, für das es unter den extremen Bedingungen unter den Bedingungen von extremem Reichtum auf der einen Seite und zunehmender Armut auf der anderen Seite in der sogenannten Realökonomie keine ausreichende Verwertung mehr gibt. Ja, so viel und eben grundlegend für alles andere, was ich jetzt sage, diese ökonomischen Dinger. Dann zur Begriffsklärung.
Darf man dazwischen fragen kurz? Verständnis ja. Fragen? Ich muss noch mal fragen, diese Unternehmensverschuldung, Verwertung durch Unternehmensverschuldung, als zwei von den drei Punkten, private Verschuldung, Unternehmens- und Staatsverschuldung, warum siehst du das nicht als
wichtig? Ja. Also die Frage war, warum ich bei der Unternehmensverschuldung keine große Lösung dieses Widerspruchs, also zwischen großen Geldvermögen auf der einen Seite und nur einem beschränkten Kapitalnachfrage auf der anderen Seite. Ich habe eingeschränkt auf die großen Unternehmen, also große Unternehmen wie Autoindustrien oder Siemens. Bei Siemens gibt es ja diese, wie nennt man sowas, diese Bemerkung, also Siemens ist eine Bank mit einer angeschlossenen Werkbank. Also die sind ganz massiv auf den Kapitalmärkten tätig. Das heißt nun nicht, dass sie auch Kredite aufnehmen, aber sie vergeben auch gleichzeitig. Ich habe gesucht, habe aber kurzfristig nicht mehr gefunden, wie die Unternehmensbilanz aussieht. Also, dass man mal, aber wie gesagt, ich war da nicht erfolgreich, aber ich vermute, dass die also wesentlich mehr selbst am Kapitalmarkt aktiv sind. Zum Beispiel Aktivitäten von Unternehmen sind ja auch, wenn sie andere Unternehmensteile aufkaufen, ne? Oder wenn sie Aktien zurückkaufen und so Sachen. Also wie gesagt, ich würde es interessant finden und suche auch noch weiter, aber ich habe keine gefunden. Ich vermute aber, dass die Bilanz also erheblich, bei den großen Unternehmen rede ich jetzt, erheblich so aussieht, dass sie also selbst stärker am Finanzmarkt tätig sind. Anders sieht es natürlich bei vielen kleinen Industrien, also Kleinunternehmen aus, aber die haben vom Volumen her natürlich, vom Gesamtvolumen her, kommen die auch nicht in die Dimension, wie das Geldvermögen im globalen Maßstab eben aussieht. Zur Begriffserklärung, also zunächst müssen wir auch wieder unterscheiden, wer eigentlich der Schuldner ist. Unternehmen. Ein Unternehmen, der seine Schulden nicht mehr bedienen kann oder eine Unternehmung, gilt als zahlungsunfähig und muss Insolvenz anmelden. Wenn die Insolvenz verzögert wird, gilt das als Straftat. Und im Insolvenzverfahren, da wird also so ein Insolvenzverwalter eingesetzt, muss vor allen Dingen das Schuldenproblem gelöst werden. Ob das Unternehmen dann überlebt oder teilweise überlebt oder ganz vom Markt verschwindet, das ist offen. Für Privatpersonen, also jeden von uns, gibt es auch ein Insolvenzrecht, das ist natürlich etwas anders strukturiert, aber auf jeden Fall gibt es eben für Staaten noch kein Insolvenzrecht. Wenn es ein solches Recht gäbe oder diejenigen, die so ein Insolvenzrecht für Staaten fordern, also in Deutschland vor allen Dingen Erlassjahr.de, dann müsste es sich am Privatinsolvenzrecht und dem kommunalen Insolvenzrecht, wie es zum Beispiel in den USA gibt, orientieren. Denn anders als Unternehmen können private oder Kommunen oder Staaten sich ja nicht in Luft auflösen. Außerdem müsste die Abwicklung anders wie unter Umständen bei Unternehmen, wobei dort natürlich auch soziale Aspekte eine Rolle spielen, müsste das bei Personen, bei Staaten und Kommunen natürlich eine ganz andere Berücksichtigung finden, diese sozialen Eigenschaften oder Minimumstandard, dass man überhaupt überleben kann. In den Vereinten Nationen fordert eine große Staatenmehrheit, initiiert von der Gruppe G77 unter Führung Chinas, schon seit mehreren Jahren ein solches Insolvenzverfahren für Staaten. Zuletzt gab es dafür eine Abstimmung im September 2014, also vor etwa einem Jahr, und sie brachte eine bahnbrechende Mehrheit für ein solches staatliches Insolvenzverfahren, nämlich mit 124 Ja, 11 Nein und 41 Enthaltungen, wobei bei den 11 Nein auch Deutschland war und einige andere, oder glaube ich fast nur Industrieländer. Im Deutschen Bundestag haben die Grünen und die Linken unterstützt auch von Erlassjahr Anträge auf ein staatliches Insolvenzverfahren gestellt, aber bisher erfolglos. Soweit ich weiß, ist der aktuelle Stand, dass es in zwei Ausschüssen ist. Einer, bin ich nicht sicher, ich glaube, es ist in der Entwicklungspolitischen Ausschuss und im Haushaltsausschuss. Einer von den beiden hat es, glaube ich, schon zur Seite gelegt. Beim anderen weiß ich noch nicht, was da der aktuelle Stand der Dinge ist. Dann die Bewertung und Beurteilung von Staatsschulden. Da ist zunächst das Schuldenaudit. Und da orientiere ich mich an CADTM, Marie-Dominique, kannst du mal sagen, was das auf gut Deutsch heißt? Das ist also im Grunde genommen sowas wie Erlassjahr der Ehe. Ja, also die versuchen eben, die Schuldenerlasse weltweit, haben sie angefangen. Ursprünglich in Belgien gegründet, aber inzwischen in sehr vielen Ländern, wie sagt man, nicht Niederlassung, also ähnlich wie ATTAC auch in vielen Ländern. Also ich orientiere mich jetzt bei, was ich dazu schulden, Audit sagt, wesentlich an den Papieren, die CADTM veröffentlicht hatten, die zum Teil ja auch in Deutsch oder zumindest in Englisch verfügbar sind. Ein Schuldenaudit analysiert und bewertet die Schulden, also die Staatsschulden. Seit April führt in Griechenland die Wahrheitskommission ein solches Audit durch und hat inzwischen ihren ersten Zwischenbericht vorgelegt. Das war im Juni dieses Jahres. Bei diesem Audit, also jetzt zum Beispiel in Griechenland, wurden folgende Kriterien angewendet. Grundsätzlich unterscheidet man zwischen legitimen und illegitimen Schulden und das ist ja dann auch der Titel. Legitim oder der Begriff legitim ist etwas umfassender als der Begriff legal. Legal, das ist relativ ganz eindeutig, dem Gesetz entsprechend, darf nicht sittenwidrig sein, also alles, was eben in Gesetzen kodifiziert ist. Legitim berücksichtigt auch die Umstände, unter denen Schulden entstanden sind. Demnach sind Schulden legitim, wenn sie allgemein anerkannt sind, oder man könnte auch sagen, wenn sie vom Gefühl her, also vom Gefühl der Betroffenen berechtigt sind, wenn sie unbestritten sind. Illegitim sind demnach Schulden, bei deren Entstehung oder Abwicklung gegen Gesetze und oder gegen allgemein anerkannte Standards verstoßen wurde. Zu den Standards sage ich gleich noch was. Dann gibt es eine besondere Art illegitimer Schulden. Das sind die sogenannten verabscheuungswürdigen Schulden oder Englisch odious. Damit sind mehr oder weniger bewusste Verletzungen demokratischer Prinzipien gemeint, also Schulden, die gegen die mehr oder weniger bewusst gegen die berechtigten Interessen von Bevölkerungen zustande gekommen sind oder eben bedient werden. Illegitime Schulden sollen nicht oder zumindest nicht vollständig zurückbezahlt werden. Eine weitere Kategorie ist die Tragfähigkeit oder Zumutbarkeit von Schulden. Damit ist gemeint, dass die Bedienung von Schulden zumindest zum Beispiel Menschenrechte nicht einschränken darf oder demokratische Rechte nicht einschränken darf, auch bestimmte soziale Mindeststandards nicht einschränken darf. Solche Schulden müssen nicht unbedingt annulliert werden, das ist zumindest nicht die zwingende Forderung, aber sie müssen zumindest ausgesetzt werden, bis auf weiteres ausgesetzt werden, also bis die Schulden eben diese negativen und die Schuldentilgung solche negativen Wirkungen nicht mehr hat. Wenn man das natürlich im bürgerlichen Kontext vorträgt, wird einem sofort entgegenhalten, das ist ja völlig unrealistisch, dem stimmt man nie zu. Das stimmt natürlich im Prinzip auch, aber es gibt auch Ausnahmen und ganz beachtliche Ausnahmen. Eine davon ist Norwegen, also ein Industrieland, das sich freiwillig einem Audit unterworfen hat, das seine eigenen Schulden auditieren ließ, zwar nicht von CADTM, sondern von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, ich glaube es war Deloitte, und Norwegen hat danach auch großzügig, ich bin jetzt nicht sicher, ob es alle waren, alle Schulden erlassen, es ging damals um Werftenkrise, da hat Norwegen großzügige Kredite vergeben, hauptsächlich an Entwicklungs- und Schwellenländer, und die natürlich damit, dass sie Schiffe bestellen in Norwegen, und hat die damit natürlich in große Schwierigkeiten gebracht. Dann zum Prinzip oder Prinzipien für die Restrukturierung von Schulden. Auf Drängen Argentiniens haben die Vereinten Nationen eine Arbeitsgruppe gebildet, und zwar vor ungefähr einem Jahr, die Richtlinien für die Restrukturierung von Staatsschulden erarbeitet hat. Diese Arbeitsgruppe wurde von Experten der UNCTAD unterstützt, und UNCTAD arbeitet seit über 15 Jahren an der Formulierung von Prinzipien für eine verantwortliche Kreditvergabe und Kreditaufnahme. Übrigens ist Jürgen Kaiser von Erlassia war als Berater da bei UNCTAD tätig. Und Norwegen hat sich beispielsweise an diesen Kriterien der UNCTAD orientiert. Am 10. September dieses Jahres, also es war glaube ich letzte Woche, hat die Generalversammlung diesem Entwurf der Arbeitsgruppe zugestimmt. Allerdings ist dieser Entwurf nicht bindend. Also das ist mir zum Beispiel nicht ganz klar, ob das vorher in der Generalversammlung entschieden wird. Der Beschluss ist nicht gültig, bindend oder der ist bindend, aber ist vielleicht auch nicht so wichtig. Es ist auf jeden Fall nicht bindend. Dieser Entwurf enthält 9 Prinzipien: Souveränität, Transparenz, guter Glaube, oder bei uns sagt man manchmal Treue und Glaube, Unparteilichkeit, Gleichbehandlung, Staatenimmunität, Rechtmäßigkeit, Nachhaltigkeit und Mehrheitsentscheidungen, also demokratisch. Die überwiegende Mehrheit hat letzte Woche auch diesem Entwurf zugestimmt. 6 haben dagegen gestimmt, darunter Deutschland, Großbritannien und die USA. Wer die 3 anderen waren, weiß ich nicht, aber vermutlich Israel. Also auf jeden Fall keine europäischen Staaten. Die europäischen Staaten haben sich enthalten. Ja, damit käme ich zur Lösung für Überschuldungen oder möglichen Lösungen für Überschuldungen. Das neoliberale Schuldenmanagement verlangt grundsätzlich, dass Schulden bedient und nie gelöscht werden. Notfalls, also im Fall von Schwierigkeiten, wird das mit strenger Austeritätspolitik erzwungen, also dass eben bedient und gelöscht, zurückbezahlt werden kann. Und gegebenenfalls wird die Austeritätspolitik ergänzt durch neue Zwangskredite, Zwang in Anführungszeichen, aber es sind natürlich faktisch Zwangskredite, hat man am Beispiel Griechenland ja sehr gut gesehen, und zwar nicht nur aktuell jetzt, sondern auch die davor schon. Also durch eine immer weitere Verschuldung, so das neoliberale Schuldenmanagement. Dann gibt es die Forderung nach einem sogenannten Schuldenschnitt oder Haircut, der eine prozentuale Reduzierung der Schulden vorsieht, also zum Beispiel 20%, 40%, 60% oder was auch immer. In der Regel, gibt es Ausnahmen, sind davon nur private Schulden betroffen. Das heißt, IWF, EZB, EU oder Staaten überhaupt beteiligen sich in der Regel an solchen Schuldenschnitten nicht. Und so war es auch beim Schuldenschnitt da 2012 in Griechenland. Da aber insbesondere auch private Pensionsfonds, Staatsfonds, Staatsschulden halten, lehnen auch viele Linke oder einige Linke den Schuldenschnitt ab. So zum Beispiel Gustav Horn vom IMK, Institut für Makroökonomie und Konjunkturpolitik, glaube ich, oder so. Also auf jeden Fall ein gewerkschaftsnahes Forschungsinstitut. Tatsächlich hat der griechische Schuldenschnitt 2012 vor allem solche Pensionsfonds getroffen, und insofern passt das dann auch sehr gut mit der Austeritätspolitik zusammen. Also das sollte man auch wissen, wenn Schäuble und andere dann immer sagen, ja, Griechenland hat doch einen Schuldenschnitt gehabt, der hat eben vor allen Dingen die Falschen getroffen. Dann wird noch unterschieden ein sogenannter harter Schuldenschnitt. Der harte Schuldenschnitt meint eine tatsächliche Reduzierung des Schuldenbetrages, also wenn die Schulden 5 Milliarden sind, dann wird eben reduziert um 20% meinetwegen auf 4 Milliarden oder sowas. Der weiche Schuldenschnitt aber zielt auf niedrigere Zinssätze, also wenn die bisher 3 waren, vielleicht auf 2 oder 1, sowie längere Laufzeiten, also statt 10 Jahren vielleicht 30 Jahre und gegebenenfalls auch ein Schuldenmoratorium, das also zumindest für ein paar Jahre überhaupt nichts bezahlt hat. Wenn man das alles durchrechnet, dann kommen ähnliche Wirkungen zustande wie beim harten Schuldenschnitt. Ein Schuldenaudit jetzt als dritte mögliche Lösung ist zunächst nur eine differenzierte Analyse und Bewertung der Schulden. Also der Bericht, wie wir ihn jetzt auch dank der Übersetzung von ATTAC auch von der Wahrheitskommission vorliegen haben. Damit wird dann allerdings begründet, ob und welche Schulden vollständig oder prozentual erlassen, also nicht bezahlt, nicht bedient werden sollen. Ja, soviel zu dem zweiten Punkt Begriffe. Dann könnte man an dieser Stelle, das wäre sicherlich interessant, aber ich werde es nicht tun, Beispiele. Es gibt ja sehr viele Schulden, wie soll man sagen, Schuldenschnitte oder Lösungen, also sehr viele Beispiele, die meisten, sehr viele Länder haben sowas schon erlebt. Also man könnte nun anhand ausgewählter Beispiele zeigen, wie sich praktisch diese Kriterien oder diese Überlegungen auswirken, wie sie umsetzbar sind im politischen Alltag. Aber das ist jetzt in dem Rahmen nicht möglich. Aber ich möchte zumindest die Länder nennen, die da sehr aufschlussreich sind. Das ist also selbstverständlich Argentinien, das ist Ecuador und das ist in Europa Norwegen, das hatte ich ja schon erwähnt, dann natürlich der Deutschland 1953, die Londoner Schuldenkonferenz und dann natürlich Griechenland 2012 und eben dann jetzt die aktuellen Erkenntnisse der Wahrheitskommission. Ja. So, dann zur juristischen Sicht. Fragen im Leitfaden dazu sind genau solche Fragen, die in einem Schuldenaudit gestellt und beantwortet werden sollen. Wenn man den Bericht der griechischen Wahrheitskommission liest, dann findet man ja diese Fragen und entsprechende Antworten dazu durch den ganzen Bericht durch, aber es gibt auch Kapitel, die genau auf solche juristische Fragen abzielen. Das ist explizit im Kapitel 3, 7 und 9, der Fall. Ich nehme an, dass viele diese Übersetzungen von Attac kennen, bis auf zwei Kapitel ist ja da, glaube ich, alles übersetzt. Ja, so viel eigentlich zur juristischen Sicht. Das Zusammenfassen ist eigentlich gar nicht möglich. Also da wird auf internationale, bei diesen rechtlichen Fragen wird einmal überhaupt in den Vertrag, der den Schulden zugrunde liegt, geguckt. Da wird eben auf nationale Gesetze, dann auf meinetwegen auf regionale, auf europäische Gesetze und dann natürlich auf internationale Gesetze geguckt und auch auf entsprechende Gerichtsurteile, also Fallurteile, die da herangezogen werden können. Zur sozialen Sicht, die hier im Leitfaden angesprochenen Fragen habe ich bereits beim Thema Staatsinsolvenzrecht weitgehend behandelt. Zum Beispiel muss eben bei der Tragfähigkeit oder Zumutbarkeitsprüfung sichergestellt werden, dass Menschenrechte und andere soziale Grundrechte nicht verletzt werden. Dann habe ich erwähnt, das persönliche und kommunale Insolvenzrecht, das eben auch gewisse soziale Mindeststandards schützt gegen irgendwelche Entschuldungsprinzipien. Auch die erwähnten Richtlinien bzw. Prinzipien, denen jetzt die Mehrheiten der UN gerade zugestimmt hat, enthalten soziale Komponenten. Dann den Aspekt Verteilungsgerechtigkeit, da wird ja erste Frage gestellt, hilft in bestimmten Situationen der Stärkere dem Schwächeren? Naja, in der aktuellen Flüchtlingssituation erleben wir gerade solche Situationen, aber da müsste man nun natürlich noch einiges hinzufügen, was wahrscheinlich den Rahmen dieser Veranstaltung jetzt sprengen würde. Wenn man diese Frage auf die neoliberale Ökonomie anwendet, und die ist ja nun mal in Europa und global unangefochten dominant, dann halte ich das also Prinzip, dass der Stärkere Schwächeren hilft, für völlig ausgeschlossen. Und dazu kann man natürlich Griechenland oder Argentinien und viele andere als Beispiele heranziehen. Es sei denn, und das ist eine wichtige Einschränkung, denn die werden sie jeden Tag in den Medien um die Ohren geschlagen, es sei denn, man versteht Hilfe oder versteht unter Hilfe solche Finanzpakete, mit denen das System der Ausbeutung funktionsfähig gehalten oder überhaupt erst funktionsfähig gemacht werden soll. Das ist sicherlich eben gerade in Griechenland der Fall. Also wenn man solche Finanzpakete als Hilfe ansieht, dann helfen auch die Stärkeren dem Schwächeren. Der zweite Teil der Frage ist mir nicht ganz klar, trotzdem ein paar Anmerkungen, soweit ich es verstanden habe. Am Anfang meiner ökonomischen Aspekte habe ich ja gesagt, solange es signifikanten Reichtum und entsprechende Armut auf der anderen Seite gibt, und das ist meines Erachtens schlechthin das Ziel der kapitalistischen und insbesondere des neoliberalen Systems, solange wird es das Problem geben, nämlich dass in bestimmten Situationen die Reichen Schwierigkeiten haben, ihr Vermögen ausreichend, also maximal und grenzenlos zu verwerten und zu vermehren. Und im Neoliberalismus scheint mir, dass genau dies zu einem Dauerzustand werden wird oder werden könnte. ja, ist eigentlich schon. Dieses Problem, also der Diskrepanz, kann man durch Steuern und so weiter, Subventionen und so weiter, Schuldenschnitt sicherlich temporär verringern. Aber man kann es im Kapitalismus ganz sicherlich nicht lösen, denn wenn es diesen Gegensatz arm-reich aufgrund solcher Maßnahmen, die dann allerdings sehr viel drastischer sein müssten, nicht mehr gibt, dann wäre das Problem zwar gelöst, aber dann wäre das System auch kein Kapitalismus mehr. Dass man allerdings den Kapitalismus auf diese Art und Weise überwinden kann, halte ich für sehr unwahrscheinlich. Also durch Steuern und Schuldenschnitte. Damit zum letzten Punkt. Die politische Sicht oder Praxis und Aktion. Die Vorgänge um Griechenland haben meines Erachtens sehr klar gezeigt, wie sich sowohl Schulden als auch das Währungssystem als effektive Hebel für die Durchsetzung von Austeritätspolitik, also auch zur Zerschlagung des Widerstandes dagegen, instrumentalisieren lassen. Dieser Zusammenhang, also der Zusammenhang zwischen Schulden, Währung, Austeritätspolitik ist ein System, ein wesentlicher oder zumindest ein wesentliches Teilsystem der gesamten neoliberalen Strategie des Kapitals. Der Kampf gegen dieses System, also gegen Austerität und für mehr soziale Gerechtigkeit, Gleichheit, stand im Fragebogen, aber Gerechtigkeit, kann und muss, wenn er erfolgreich sein will, an vielen Baustellen geführt werden. Also hier vor allen Dingen erwähnt eben das Schuldenproblem, dann aber eben auch das Währungssystem. Aber auch das reicht selbstverständlich nicht aus. Der Kampf muss auch geführt werden gegen die Freihandels- und Investorenschutzabkommen, also TTIP etc. Gegen die Ursachen der Flüchtlingsproblematik, Waffen, Kriege, hat ja auch sehr viel mit Verwertung zu tun. Globale Ressourcensicherung sowieso. Gegen Umweltzerstörung, Klimazerstörung und für echte Demokratie, für ein grundlegend anderes Europa, Schrägstrich, eine andere Welt. Das alles wird meines Erachtens nur gelingen, wenn wir die Probleme, die am Beispiel Griechenland auf ganz dramatische Weise sichtbar geworden sind, auf europäischer Ebene angehen. Und es gibt dazu ja gute Ansätze, Stichwort, und darüber werden wir jetzt sicherlich diskutieren, Berlin, 10. Oktober und Brüssel, 15. bis 17. Oktober. Und ich meine, anders als Werner das, also Werner Pretz, das in der E-Mail vor 2-3 Tagen geschrieben hat, ich meine, man sollte da auch Paris, also diesen Aufruf, den Lafontaine und Varoufakis und Mélenchon und andere unterschrieben haben, und andere fortschrittliche Ansätze, es gibt ja noch einen Ansatz, ich habe mich irgendwo jetzt bei meinen Unterlagen bei, also es gibt, wenn man das so nimmt, 3 Ansätze, vorausgesetzt, diese Ansätze werden zusammengeführt und nicht gegeneinander ausgereizt. Dankeschön.